Deutschlandfunk Doku.
Unser Anliegen ist es eben, Geschichte lebendig zu halten, weil das, was hier passiert ist, ist nicht so weit weg von unseren Tagen, ist nicht so weit weg von den Ereignissen, die sich heute auch noch überall auf der Welt und auch ganz in der Nähe abspielen.
Wir sind hier in einem Bunker, es hat schon auch was Beklemmendes, auch wenn wir jetzt den Notausgang, danke, lüftungsmäßig aufgemacht haben und so draußen ein bisschen Natur hören, aber einfach die Vorstellung, dass hier auch Menschen länger als zwei Jahre lang Tag ein, Tag aus gesessen haben
und nachts, auf einer Zielscheibe gesessen
haben. Ja, auf einer Zielscheibe gesessen haben.
Nicht nur Zielscheibe gesessen haben, die haben gesagt, hier müsst ihr hinschmeißen.
Genau.
Wir wollen es haben.
Gefälschte Stahlwerke und Bahnhöfe. Die vergessene Geschichte der Scheinanlagen. Ein Feature von Rebecca Endler.
Wir können weiter unten den Hof von Bauer Böllert sehen, der also damals getroffen wurde. Da sieht man das auch heute noch im Giebel, wo dann ausgeflickt wurde.
Ich stehe auf dem Rottberg, einem unauffälligen kleinen Hügel bei Velbert zwischen Wuppertal und Essen. Drumherum gibt es vereinzelt ein paar Höfe, Fachwerkhäuser und wenn nicht gerade Industriesmog in der Luft hängt, dann hat man von hier aus eine gute Sicht, manchmal bis nach Essen. Die Stadt und mittendrin die Krupp-Gussstahlfabrik liegt nur etwa 10 Kilometer Luftlinie entfernt. Josef Niedvorok hat mich vom Bahnhof in Velbert abgeholt. Gemeinsam sind wir die wenigen Kilometer zum Rottberg raufgefahren.
Also es gab, wie ich schon sagte, in dieser Region immer Gerüchte und Geschichten über ein Scheindorf, wo die Männer während des Krieges des Nachts hingegangen sind, um Feuer anzuzünden und um feindliche Bomber anzulocken. Es gab Geschichten von einer Eisenbahn, die hier auf dem Rottberg gefahren ist, die das Kruppwerk simulieren sollte. Fantastische Geschichten, deren Glaubwürdigkeit damals häufig in Frage gestellt wurde.
Hauptberuflich ist Josef Niedvorok Architekt. In seiner Freizeit ist er Geschichtsdetektiv.
Wir sind ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger beim Landschaftsverband Rheinland.
Die ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger beschäftigen sich mit archäologischen Themen, von der Steinzeit bis zur Neuzeit.
Ein anderer, der ebenfalls mit diesen Geschichten aufgewachsen ist, ist Jürgen Lobeck.
Ich weiß davon seit Kindertagen, wenn man so will. Also mein Vater ist dort zur Kriegszeit groß geworden. Also von hier aus 2 Kilometer weg, so ungefähr.
Jürgen Lobeck wohnt keine 10 Minuten vom Rottberg entfernt.
Mein Vater, der ist dann 1941 scheinbar gebaut worden. Da war er, das muss ich mal überlegen, 13, 14. So, das heißt, er hat das dann mitbekommen.
Die Anlage war zwar militärisches Sperrgebiet, fand aber dennoch das Interesse von uns Jungs. Wir sind dann, obwohl es verboten war, oft da gewesen. Wir haben halt beobachtet, was sich so tut.
Das ist ein Bericht von Jürgen Lobecks Vater Günther. Immer wieder hat Günther Lobeck seinem Sohn von der Scheinanlage erzählt und ihm das Gelände gezeigt. Der Sohn hat die Erinnerung des Vaters vor dessen Tod dokumentiert, als er ein Buch über die Kriegserfahrungen der Menschen rund um Velbert geschrieben hat. Inzwischen arbeitet Lobeck an seinem 7. Buch zur Lokalgeschichte.
Und das war für mich dann, nachdem mein Vater schon einige Jahre tot war, doch der Anlass, ja, diese Anlage mal so aus der Geschichte wieder herauszuholen im Prinzip, aus dem Dunkel der Geschichte, weil ich das doch schon sehr interessant fand.
Im Jahr 2008 erfährt Jürgen Lobeck von einer Luftbilddatenbank in Würzburg, wo man historische Luftbilder bekommen kann. Auf gut Glück bestellt er Aufnahmen vom Rottberg.
Also dann bin ich dann auf 3 Luftbilder gestoßen.
Die Aufnahmen, die Jürgen Lobeck geschickt bekommt, stammen von britischen Luftaufklärungsflügen aus den Jahren 1941, 44 und 45.
Wenn man das übereinander legt, ja, dann hat auf den Bildern mal praktisch das drauf, was ich mir immer so nie richtig vorstellen konnte. Also man konnte es dann plötzlich sehen aus der Luft. Ne?
Das, was da zu sehen ist, sind Anlagenteile, die ehrlich gesagt für mich nicht von Wohnhäusern oder Ställen zu unterscheiden sind. Für die britische Luftaufklärung schien allerdings schon 1941 klar zu sein, dass dort Seltsames vor sich ging. Denn ebenfalls auf den Bildern zu sehen, sind Einkreisungen, die jemand von Hand vorgenommen hat. Verdächtige Stellen sind markiert worden.
Das war ein Volltreffer, ja, genau, richtig.
War Ihnen zu dem Zeitpunkt schon klar, was für ein Ausmaß diese ganzen Scheinanlagen deutschlandweit hatten?
Nein, hatte ich auch keine Kenntnisse von.
Das Scheindorf war militärisches Sperrgebiet. Es war nicht umzäunt, aber entsprechend beschildert und Soldaten passten natürlich auf. Die direkten Anwohner durften sich bewegen, mussten aber auf den Wegen bleiben.
Die Hobbyhistoriker haben für ihre Recherche zur Scheinanlage gemeinsam zahlreiche Zeitzeugen befragt. Leider gibt es davon keine Tonaufnahmen und die meisten Zeitzeugen sind inzwischen verstorben.
Wir Jungs aus der Gegend haben uns tagsüber schon mal reingeschlichen und umgesehen. Wir fanden das sehr interessant. Das war natürlich verboten, Sperrgebiet. Es gab kleine Motorlokomotiven, die nachts rumfuhren. Es gab Fabrikdächer, nicht so hoch wie wirkliche. Und es gab einen Gasometer, der aber auch nicht so hoch war wie ein echter. Die ganze Anlage war aus Holz, Pappe und Segeltuch gebaut. Wir haben manchmal Kartuschen geklaut und woanders angezündet und abgebrannt. Wir haben damals sehr viel Unsinn gemacht.
Mit einfachen Baumaterialien wurden Attrappen von Fabrikhallendächern aufgestellt und verschiedene andere Anlagenattrappen. All das wurde nachts schwach beleuchtet. Zudem gab es künstliche Feuer, die Gießereiöfen und andere Stahlherstellung simulieren sollten.
Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich, also Ende 2011, wo wir angefangen haben, das Thema zu dokumentieren auch, gab es, man kann sagen, in ganz Deutschland eigentlich gar keine Dokumentation vernünftige dazu oder irgendwelche Bücher. Es gab ein Buch, in dem über Scheinanlagen berichtet wurde, das heißt der zivile Luftschutz. Da sind also alle möglichen Luftschutzmaßnahmen beschrieben.
Der zivile Luftschutz ist eine Veröffentlichung von Erich Hampe, deutscher Wehrmachtsoffizier und späterer Präsident der neu gegründeten Bundeszentrale des deutschen Luftschutzes. Hampe verfasste nach seiner Pensionierung 1963 das einzig bekannte deutschsprachige Werk, in dem von Scheinanlagen die Rede ist.
Scheinanlagen sollen dem Gegner ein nicht vorhandenes Angriffsziel oder Beobachtungsziel vormachen. Man versprach sich von ihnen, nicht mit Unrecht, eine gute Wirkung dadurch, dass angreifenden Fliegern bei der durch die Tarnung und Verdunklung der Objekte erschwerten Zielsuche der Eindruck des vermeintlich richtigen oder eines sonst lohnenden Zieles willkommener Anlass sein würde, ihre Bomben zu werfen und abzudrehen, zumal wenn sie durch Flakbeschuss oder Jagdabwehr bedrängt wurden.
Seit Kriegsbeginn sitzen in der Krupp-Gussstahl-Fabrik Nationalsozialisten im Vorstand. Die Wehrmacht bestimmt die Sollzahlen der Rüstungsproduktion. Und das Prestigeobjekt der Artillerie, die Kanone Dora, das weltweit größte mobile Geschütz, das jemals im Einsatz war, und zwar genau einmal, wird ebenfalls hier in Essen hergestellt. Die Fabrik, die nicht zu Unrecht den Beinamen Waffenschmiede des Deutschen Reiches hat, ist besonders kriegswichtig und soll geschützt werden.
Gegen Ende 1940 hörten wir davon, dass die Bauern auf dem Rottberg Teile ihres Landes für eine militärische Anlage abgeben müssen. Diese wurde innerhalb kürzester Zeit erbaut.
Wir wissen das nicht ganz genau, wie das lief. Wir wissen aber sehr wohl, dass diejenigen, die das Land nicht freiwillig abgegeben haben, im Prinzip auch enteignet wurden. Ja.
Für die Anwohner bedeutet das, die Felder sind weg. Die Häuser und Höfe dürfen sie behalten. Zumindest tagsüber.
Ich habe als Kind auf dem Hof Kampmann gelebt. Wir wurden mit unseren Müttern abends zeitweise sogar mit dem Bus abgeholt und zum Nieding gebracht. Die Männer kamen dann später nach, weil sie noch das Vieh versorgen mussten.
Die Leute kamen im Sommer gegen 22 Uhr, im Winter natürlich früher. Auf dem Rottberg wollte nachts niemand sein, denn es war wegen der Bomben sehr gefährlich und jeder hatte Angst. Morgens um 6 sind die Leute dann zurückgegangen. Die Kühe mussten gemolken werden.
Wir mussten nachts auch Evakuierte aufnehmen. Ich höre immer noch meinen Vater, der ein überzeugter Gegner der Nazis war, über das Scheindorf schimpfen: so ein Blödsinn.
Die ehrenamtlichen Historiker wissen nicht genau, wie viele Menschen von den Evakuierungen betroffen gewesen sind. Wahrscheinlich zwischen 100 und 200.
Wir haben leider auch niemanden mehr sprechen können, der diese frühe Phase da so mitgemacht hat. Das heißt, um diese Leute fragen zu können, sind wir ein paar Jahre zu spät, wenn man so will. Ne?
Im Herbst 1941 beginnen die Alliierten großflächige Bombardements auf deutsche Städte. Anfangs werden die Angriffe vor allem bei Tag geflogen.
Bomberangriffe bei Tag sind zielgenauer, denn die Piloten fliegen damals nur auf Sicht und die ist tagsüber besser. Aber das gilt auch für die Soldaten in den Flakstellungen. Während der Tagangriffe werden so viele Flugzeuge abgeschossen, dass die Royal Air Force dazu übergeht, nachts anzugreifen.
Die Verlagerung der feindlichen Angriffe in die Nacht macht die Verdunklung zu einer der wichtigsten Voraussetzungen für die nächtliche Tarnung.
Ist die Verdunklung für Wohnungen und Häuser vergleichsweise einfach, stellt sie für Industrieanlagen eine große Herausforderung dar. Auch deswegen setzt man auf Attrappen.
Bei Essen ist mit dem wenig bewohnten Rottberg, nahe am Kruppstahlwerk, schnell der ideale Ort dafür gefunden.
Das heißt, da kam wahrscheinlich jemand vorbei, hat an der Tür geklopft vom Luftschutz oder wer wird das gewesen
sein? Das ist eine gute Frage. Gebaut hat die Anlage ja die sogenannte Organisation TOT.
Die Organisation TOT ist eine paramilitärische Bautruppe unter der Leitung des NSDAP-Bauingenieurs Fritz TOT. Sie erledigt Baumaßnahmen innerhalb Deutschlands sowie in den vom Dritten Reich besetzten Gebieten. Auch die sogenannte Siegfried-Linie und der Atlantikwall werden von der Organisation TOT, kurz OT, erbaut.
Im barackenähnlichen Haus Winnaker war während der Bauzeit die Organisation TOT untergebracht. Die OT hat die Anlage gebaut und war später auch noch da. Ich schätze, es waren 20 bis 25 Mann.
Nach dem Bau der Anlage Ende 1940 wird sie wahrscheinlich im Herbst 1941 einer Sondereinheit der Luftwaffe übergeben und in Betrieb genommen.
Wir befinden uns aber hier in dem zentralen Teil, wo also diese Scheineisenbahn gekreist ist.
Die Scheineisenbahn hatte zwei Gleisstrecken und es fuhren auch zwei Eisenbahnen gegenläufig. Jede Lok hatte 5, 6 Loren. Sie waren beleuchtet und nachts machte man darin ebenfalls Feuer. Das sollte so aussehen, als ob man noch glühende Stichreste abfährt. Die Züge waren natürlich unbemannt. Sie fuhren so lange, bis einer aufsprang und sie anhielt oder der Sprit ausging.
Die gesamte Anlage erstreckte sich über eine Fläche von 2,5 Quadratkilometern. Dabei hielt man es für ausreichend, nur einzelne Attrappen aufzustellen, um die Bomberpiloten in 2000 Meter Höhe zu täuschen.
Es gab einen Schornstein, der war genau 36 Meter hoch. Das haben uns die Soldaten erzählt. Er war aus einem spanplattenähnlichen Material auf einem Betonfundament und mit 4 schweren Stahlseilen abgespannt. Wir Kinder durften unter Begleitung der Soldaten sogar mal dort hochklettern.
Bis heute lassen sich nicht alle Attrappenteile eindeutig identifizieren oder zuordnen.
In einem kleinen Wäldchen war ein Raketenstützpunkt eingerichtet. Von dort aus wurden die zum Schein positionierten falschen Christbäume hochgeschossen. Die Raketen wurden direkt aus ihren Transportkisten hochgeschossen, die schräg hochgestellt wurden.
Vielleicht haben Sie schon mal den Begriff Christbäume gehört. Es gab also, bevor die Bomberverbände kamen, sogenannte Pfadfinder, also Flieger, die die Ziele ausgemacht haben. Und wenn sie sich sicher waren, dass das Ziel, das man sich in dieser Nacht vorgenommen hatte, erreicht war, dann wurden Leuchtraketen abgeschossen. Das machte dann den Eindruck wie so ein Silvesterfeuerwerk, aber es waren eben Zielmarkierungen.
So wurde den nachfolgenden Bombermaschinen signalisiert, wo sie ihre Ladung abwerfen sollten.
Die Schwierigkeit bestand darin, die für diesen Tag eingesetzte Farbe der Erfolgsfeuer richtig zu erraten. Denn die wechselte täglich, sagt Josef Niedvorock.
Die Wehrhaftigkeit der Scheinanlage war ein wesentlicher Bestandteil ihrer Glaubwürdigkeit. Deswegen haben echte Flakstellungen die Scheinanlage verteidigt und das Feuer auf anfliegende Bomber eröffnet. 3 solcher Flugabwehrgeschütze gehörten zu der Kruppschen Nachtscheinanlage.
Letzter Special-Effekt war, dass Bomben, die auf die Attrappen fielen, den Eindruck erwecken mussten, tatsächliche Ziele getroffen zu haben. Deswegen waren in den Attrappen zusätzliche Explosionskörper versteckt, die auf Knopfdruck detonierten. Alle Attrappenteile waren dazu mit kilometerlangen Kabeln verbunden und alle Leitungen führten zu einer großen Schalltafel im Leitbunker. Von dort aus wurden die Feuer und die Explosion ferngesteuert gezündet.
Der Bunker ist von hier etwa 500 Meter entfernt.
Vom Rottberg aus fahren Josef Niedvorock und ich ein paar Minuten über eine kurvige Landstraße.
Da sieht man jetzt den Bunker. Wenn Sie über die Wiese schauen, direkt links von diesem großen Strommasten.
Ah ja. Wohncontainer, oder?
Ja. Das ist Herr Knopp.
Guten Tag,
das ist Frau Endler.
Rebecca Endler.
Er ist das jüngste Mitglied in unserem Team. Ich glaube, das sieht man nicht sofort.
Bernd Knopp ist Elektrotechniker und ebenfalls Hobbyhistoriker.
Umgeben von Idylle und Pampa und, wenn ich das richtig sehe, Zucchini, Beeten, ein bisschen Schrott und Strommasten, ein Bunker. Ah ja.
Dieser Leitbunker hat für sich eine ganz spannende Erhaltungsgeschichte. Sämtliche Luftschutzbauwerke wurden unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg als kriegerische Einrichtungen beseitigt. Der Vater des Landwirts, dem das Land bis vor kurzem hier gehört hat, hat also die Briten seinerzeit überzeugt, dass dieses Gebäude wichtig wäre für die Lebensmittelproduktion, dass es also eine landwirtschaftliche Einrichtung ist. Vielleicht hat er eine Kuh da reingestellt, um das Ganze glaubhaft zu machen. Und so sind die Briten wieder abgezogen
also
und dieser Bunker...
Es gibt noch eine andere Tür als diese da.
Ja, natürlich.
Der Leitbunker der Krupp'schen Nachtscheinanlage ist übrigens der einzige erhaltene Leitbunker in ganz Deutschland.
Nach Ende des Krieges ließen die Besatzungsmächte alle Bauwerke, die kriegerischen Zwecken dienlich sein konnten, unbrauchbar machen. Meistens wurden sie gesprengt oder zumindest angesprengt. Große Teile des Westwalls und seiner Bunker sind auf diese Weise zerstört worden. Heute ist man dazu übergegangen, dass man die noch verbleibenden Anlagenteile nicht nur aus Naturschutzgründen, weil sich dort einzigartige Biotope angesiedelt haben, erhalten möchte, sondern auch, um Geschichte lebendig zu halten.
Das? Nee, kein Einflussloch, oder? Nee.
Das sind die Öffnungen, aus denen die Stromleitungen hinausgeführt wurden. Das haben wir dann am Tag des offenen Denkmals 2013 hier anhängen können. Damals ist also auch die Denkmalbehörde hier vor Ort gewesen, hat uns also dann auch da unterstützt. Und seitdem ist es also unter Schutz gestellt.
Die Denkmalplakette hängt heute am Eingang des Bunkers. Josef Niedvorock und seine Kollegen sind sich bewusst, dass eine Denkmalplakette an einem Wehrmachtsbunker zumindest auf den ersten Blick seltsam anmutet.
Man fragt sich vielleicht, warum stellt man einen so blöden Betonklotz als Denkmal in die Denkmalliste? So richtig hübsch ist das nicht. Wenn das jetzt eine Ritterburg wäre oder ein Stück des römischen Limes, was ja im Grunde genommen auch nur Einrichtungen sind, die übrig geblieben sind von zivilisatorischen Auseinandersetzungen oder kriegerischen Auseinandersetzungen früherer Tage, dann würden wir uns diese Frage nicht stellen, weil wir diese Zeitperioden heutzutage eher romantisch verklären.
Trotzdem hat es das Amt für Bodendenkmalpflege manchmal schwer, Bauwerke unter Denkmalschutz zu stellen. Die Flakstellungen an der Nachtscheinanlage sind so ein Beispiel.
Wir vermuten also, dass der Eigentümer des Grund und Bodens der Flakstellung die Information irgendwie bekommen hat, dass also da möglicherweise auch ein Bodendenkmalverfahren angeleiert werden könnte.
Und was macht jemand, der befürchtet, dass etwas, das auf seinem Grund und Boden steht, womöglich zum Denkmal werden könnte?
Ich bin die Rottberger Straße lang gefahren und ich habe da oben an der Stellung einen Bagger gesehen.
War Ihnen dann sofort klar, was da gerade passiert?
Ich habe es befürchtet, sage ich mal, und bin dann da hingefahren und tatsächlich war der Bagger dann am Werk.
Die Flakstellung wurde zerstört. Letztendlich kann jeder mit seinem Eigentum tun und lassen, was er will, solange kein Denkmalschutz besteht. Der Eigentümer des Grundstücks, auf dem der Leitbunker steht, war zum Glück von Anfang an auf Seite der Denkmalschützer.
Gehen wir mal rein.
Der Bunker ist, wenn man so will, nicht nur das Herzstück der Scheinanlage, sondern auch der Ausgangspunkt aller Recherchen. Denn hier haben sie sich zum ersten Mal getroffen, die Mitarbeiter der Bodendenkmalpflege.
So gab es zwei Mitarbeiter, die hier im Jahr 2011 hingekommen sind, die eigentlich wegen einer ganz anderen Angelegenheit, da ging es um einen mittelalterlichen Hohlweg, und mit denen bin ich dann ins Gespräch gekommen, dass hier auf diesem Gelände also ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg ist, der einer solchen Scheinanlage eventuell zuzuordnen ist. Und zufällig hatten die beiden gerade einen Fundbericht abgegeben. Das ist also die Dokumentation einer archäologischen Forschung.
Dieser Fundbericht behandelt die Geschichte des echten Krupp-Werks im Zweiten Weltkrieg.
Und bei den Recherchen zu diesem Krupp-Lager ist also einer der Mitarbeiter im Krupp-Archiv gewesen auf Villa Hügel und hat dort also einen Hinweis gefunden auf eine Nachtscheinanlage.
Die hatten aber keine Luftbilder, die hatte ich. So kamen im Prinzip Leute zusammen, jeder hatte Bausteine sozusagen und diese Bausteine haben sich dann zusammengefügt zu einem Gesamtbild. Und dann ab da haben wir halt gemeinsam weiter geforscht.
Das hier ist eine sogenannte Splitterschutzwand. Der ganze Eingang ist also ein wenig labyrinthisch geführt, sodass also auch hier Sprengbomben und Splitter nicht in den Bunker eindringen konnten.
Wie viel von dem, was hier drin steht, ist Originaleinrichtung?
Nichts. Es gab hier Reste der Elektroinstallation und es gibt diese Schiebeschaden, wie heißen die? Schadenverschlüsse, die sind original.
Damit lassen sich die Sehschlitze, die in allen vier Wänden sind, im Falle von Granaten- oder Sprengbombenabwürfen verschließen.
Aber man kann sehr, sehr weit sehen.
Bis zu den Kopfberg.
Ach, das ist das eigentliche Kopfberg.
Ja, das
in
ist
die Richtung
Hessen, okay. Die Sie jetzt schauen.
In den Sendeturm und da in etwa standen waren die Kopfberge.
Das sind 10 Kilometer Luftlinie ungefähr, oder?
Ja.
Neben den Soldaten in den Flakstellungen waren 5 bis 6 weitere Soldaten nötig, um die Anlage vom Bunker aus zu steuern. 4, um an den Scharten Ausschau nach anfliegenden Bombern zu halten, und einer, der die elektronische Schalltafel mit allen Effekten bediente. Und noch einer, der über Funk und Telefon Kontakt zu anderen Einheiten der Umgebung hielt.
Die Bunkerwände sind über 1 Meter dick, deswegen ist der Innenraum des Bunkers deutlich beengter, als es von außen aussieht. 4, 5 Schritte kann man von einer Wand zur gegenüberliegenden gehen. In der Mitte steht ein eckiger Tisch mit einfachen Holzstühlen. Auf dem Tisch 2 alte schwarze Telefone.
Aber es gibt eben auch Berichte und Dokumente darüber, wie so etwas ausgesehen hat. Und dann wird also auch gerade jetzt hier im Moment mit ähnlichem Material eine Attrappe geschaffen, wo wir dann natürlich aber auch deutlich machen, dass es nur ein Rekonstruktionsversuch ist. Denn den genauen Eindruck, es gibt keine Innenraumfotos, den kann man nicht mehr genau gewinnen.
Was damals ganz sicher nicht im Innenraum hing, das sind die großen Rahmen aus Alu und Kunststoff. In ihnen sind Skizzen und Bauanleitungen für Attrappen ausgestellt.
Ja, das sind zum Beispiel jetzt aus dem Militärarchiv aus Freiburg die Bau- und Betriebsgrundsätze für Scheinanlagen. Diese Dinge.
Geheimausrufezeichen, einmal unterstrichen.
Das ist ein Originaldokument, also ein Faksimile, aber es ist ein Originaldokument. Und man kann also hier sehen, dass also da die Bauanleitungen detailliert aufführen, wie diese Täuschungsgeräte zu bauen sind.
Bau- und Betriebsgrundsätze für Scheinanlagen ist eine streng geheime Broschüre, herausgegeben vom Reichsministerium für Luftfahrt und dem Oberbefehlshaber der Luftwaffe. In der Ausgabe von November 1942 sind 21 verschiedene Täuschungsgeräte mit Bauanleitung und Materialaufwand detailliert erklärt.
Das ist zum Beispiel ein rundes Täuschungsgerät, das nennt sich also Schlackenpfanne, also eine industrielle Attrappe. Das ist das Leuchtgatter, von dem ich gesprochen habe. Das sieht im Grunde genommen jetzt so aus wie ein Hühnerstall oder Baucontainer, der mit Holz beschlagen ist. Und zwischen den Verschalungen der Wände sind schmale Fugen offen gelassen. Und durch diese Fugen sollte dann also ein Lichtschein nach außen dringen, sodass es den Eindruck machte, dass die Verdunklung des Industriewerks nicht vollständig funktioniert hat.
Der paramilitärische Bautrupp der Organisation Todt, der die Anlage baute, musste auf dem Rottberg keine Pionierarbeit leisten. Alle Anlagenteile wurden zuvor ausgiebig erforscht und getestet. Bei Hamm gab es ein großes Versuchsfeld, wo Attrappen für Scheinanlagen konzipiert, gebaut und von Flugzeugen überflogen wurden, um sicherzustellen, dass sie echt wirkten.
Eine Scheinanlage, die nicht aus dem Katalog war, war die Scheindarstellung der Lombardsbrücke und der Binnenalster in Hamburg. Ein aus heutiger Sicht skurril anmutendes Projekt, das auch Erich Hampe in seinem Buch beschreibt.
Weil feindliche Flieger sich bei Angriffen auf den Hamburger Hauptbahnhof an der Binnenalster und ihren Brücken zu orientieren schienen, wurde unter erheblichem Aufwand die gesamte Wasserfläche der Binnenalster zugedeckt. Parallel dazu baute man im gleichen Abstand zu den Straßenzügen eine Brückenattrappe über die Außenalster aus Holz nach. Dadurch wurde eine Lage des Hamburger Hauptbahnhofs und der Lombardsbrücke vorgetäuscht, die um die Länge der Binnenalster nach Norden verschoben war.
Wie lange und wie erfolgreich die Tagscheinanlage in Hamburg betrieben wurde, darüber schreibt Hampe nichts. Auch nicht, ob die Bombardierung der Attrappe mitten im Wohnviertel Tote forderte.
Übrigens wurden auch Wassermassen verschoben, um die Glaubwürdigkeit der Kruppschen Nachtscheinanlage zu erhöhen. Der Baldeneysee, ein Stausee an der Ruhr, nur wenige Kilometer von der Anlage entfernt, wurde zeitgleich mit dem Bau der Scheinanlage Anfang 1940 abgelassen, und in Äcker umgewandelt. Das sollte die Orientierung anhand der Wasseroberfläche unmöglich machen.
Und man hat uns berichtet, wobei wir das bisher nicht nachweisen konnten, dass man sogar im Zuge dieser Schein- und Täuschungsmaßnahmen irgendwo auf freien Feldern den Balbener See an falscher Stelle nachsimuliert hat.
Haben Sie irgendeine Idee, wie das funktioniert haben soll?
Haben wir nicht. Ausgelegt mit Folien vielleicht oder mit irgendwelchen, wissen wir nicht genau. Mag auch eine Legende sein. Also da gibt es keinen Ansatz zu, den wir da verfolgen konnten.
Die vielleicht bekannteste und größte Scheinanlage in Deutschland war der Scheinbahnhof Brasilien. Eine Attrappe, die in der kleinen Stadt Laufen, nahe Stuttgart, errichtet wurde, um vom Stuttgarter Hauptbahnhof abzulenken. Wie die Kruppsche Anlage war Brasilien eine Nachtscheinanlage.
Über die Wirksamkeit von Brasilien lässt sich streiten. In der Gegend rund um Laufen hat es in der Zeit von August 1940 bis März 1945 37 Luftangriffe gegeben. Angriffe, die womöglich dem Stuttgarter Hauptbahnhof galten. Die Anlage des riesigen Scheinbahnhofs selbst wurde aber kaum getroffen.
Das war eine totale Pleite, die vom deutschen Militär schöngeredet wurde,
schreibt Günther Keller in seinem Buch über die Scheinanlage Brasilien. Keller ist pensionierter Lehrer und, ebenso wie Jürgen Lobeck und Josef Niedworock, Hobbyhistoriker. Er hat in den letzten Jahren, quasi im Alleingang, die Geschichte der Scheinanlage in seiner Heimat Stuttgart untersucht. Er hat in Militärarchiven geforscht, Dokumente zusammengetragen, Zeitzeugen gesprochen. Nach Jahren der Recherche kommt Keller zu dem Schluss, dass die Bedeutung der Anlage überbewertet wurde.
Was die Wirksamkeit der Scheinanlagen angeht, wissen wir wenig. Selbst Erich Hampe, der ehemalige Präsident des deutschen Luftschutzes, schreibt dazu:
Da die Aufzeichnungen über die Bombenabwürfe auf Scheinanlagen, die beim Arbeitsstab Luftschutz des Generalstabes der Luftwaffe gesammelt wurden, kaum noch vorhanden sein dürften, kann heute wohl niemand mehr etwas Genaues über den Gesamterfolg der Scheinanlagen sagen. Sicher ist, dass sie bis zum Jahre 1942, das heißt solange die Orientierung und Zielsuche feindlicher Luftstreitkräfte überwiegend auf optischer Sicht beruhte, einen bemerkenswerten Anteil der vom Feind abgeworfenen Bomben auf sich gezogen haben.
Grundsätzlich schätzt Hampe also den Erfolg der Attrappen deutlich höher ein als die Hobbyhistoriker, die sich heute mit der Materie beschäftigen.
Es ist bekannt geworden, dass vom Frühjahr 1940 bis zum Frühjahr 1941 im Bereich des Luftgaukommandos Münster, der das gesamte rheinisch-westfälische Industriegebiet einschloss, ein Viertel aller abgeworfenen Sprengbomben und dazu Brandbomben in sehr großer Zahl auf Scheinanlagen oder in ihre unmittelbare Nähe gefallen sind. Auf einzelne Objekte und Angriffe bezogen, wurden damals sogar häufiger 100%ige Erfolge festgestellt.
Da Hampe keine Quellen nennt, lässt sich diese 100%ige Erfolgsquote einzelner Anlagen heute nicht nachprüfen. Eine Anlage, für die sich die Erfolgsquote genau bestimmen lässt, ist die Kruppsche Nachtscheinanlage. Im Leitbunker der Scheinanlage hängt heute eine mit Schreibmaschine getippte Statistik an der Wand.
Das ist nicht die originale Tabelle, aber die Werte sind original. Die also auflistet im Jahr 1941, 42 bis 43 in jedem Monat, wie viel Spreng- und Brandbomben, das sind Brandbomben, das sind Sprengbomben und Minen, auf die Scheinanlage niedergegangen sind und auf die echte Fabrik.
Die Werkluftschutzleitung der echten Kruppwerke hat zwischen dem Sommer 1941 und Januar 1943 Buch geführt.
Gesamtsumme der Sprengbomben und Minen auf die Scheinanlage 70. Auf die echte Fabrik 48. Brandbomben auf die Scheinanlage 5.665. Auf die echte Fabrik 1.577.
Und man kann also jetzt hier auch an den Summen sehen, dass die Scheinanlage in der Zeit, in der sie hauptsächlich betrieben wurde, also bei den Brandbomben beispielsweise, mehr als das Dreifache auf sich gezogen hat als das echte Kruppwerk.
Die Einführung des mobilen Radars beendet Anfang 1942 die Wirksamkeit von Scheinanlagen. Parallel dazu macht das Präzisionsbombenzielsystem OBOE, das für Observer Bombing Over Enemy steht, genaue Abwürfe, auch ohne gute Sichtbedingungen, aus großen Höhen möglich. Nach der Enttarnung des Scheinwerks dauert es nicht lange, bis großflächige Angriffe auf das echte Essener Kruppwerk geflogen werden. Anfang März 1943 werfen die Alliierten 30.000 Bomben ab und beschädigen die Produktion nachhaltig.
Kurz vor Kriegsende ist die Scheinwerfereinheit von Tieffliegern angegriffen worden. Meine Schwester, die gerade draußen war, ist um ihr Leben gelaufen. Bei dem Angriff wurde der Scheinwerfer zerstört und der Soldat Johann Denk ist so schwer verletzt worden, dass er später gestorben ist.
Der Soldat Johann Denk ist der einzige Mensch, der im Zusammenhang mit der Scheinanlage gestorben ist. Die Enttarnung durch die Briten läutet das Ende der Kruppschen Nachtscheinanlage ein, aber sie wird nicht von jetzt auf gleich aufgegeben. Offensichtlich hofft man, dass sich vielleicht doch noch der ein oder andere Bomber auf den Rottberg verirren würde. Bis Ende 1943 wird die Anlage noch betrieben.
1944 ist die Anlage schon stillgelegt worden. Sie ist aber dann mehr oder weniger betriebsbereit wohl erhalten worden.
Zu unseren Aufgaben als Feuerwehr gehörte es, die Anlage, die ja immer noch militärisches Sperrgebiet war, zu bewachen. So sind wir, wenn ich im Dienst war, tagsüber und auch nachts an der Anlage regelmäßig Streife gegangen.
Die Wehrmachtssoldaten, die die Nachtscheinanlage betreiben, sind in dieser Zeit ebenfalls noch am Rottberg stationiert. Einer von ihnen ist Obergefreiter Friedrich Vossmeier. Wie auch andere, die Jahre auf dem Rottberg verbracht haben und von den Menschen dort auch verköstigt wurden, hat Vossmeier familiäre Beziehungen zu seinen Wirten, besonders zu der kleinen Tochter Helga Böllert, der er zum Geburtstag schreibt.
Liebe Helga, zu deinem heutigen Wiegenfeste wünsche ich dir das Allerbeste. 3 Jahre sind nun bald vergangen, wo ich bei euch hab angefangen, täglich hier in Kost zu gehen. Ja, die Kost war gut und schön. Doch eines, Helga, sag ich dir, du warst stets lieb und nett zu mir. Hast mir frohe Stunden bereitet und über manchen Kummer hinweggeleitet. Die Freuden, die ich sonst zu Haus gehabt, gabst du mir, meiner Kinder, statt. Der liebe Gott wolle dir geben, im Segen noch viele Jahre zu leben. Und allen wolle er bald schenken hienieden, des Krieges Ende den Frieden. Obergefreiter Fritz Vossmeier.
2 Monate nachdem Fritz Vossmeier diesen Geburtstagsgruß geschrieben hat, am 16. April 1945, erhält er seine Entlassungspapiere aus der Wehrmacht und darf nach Hause.
Das ist genau der Tag, wo in Velbert die amerikanischen Truppen praktisch eintrafen. Wir haben ja einen britischen Katalog, da sind 300 Anlagen drin dokumentiert, erwähnt.
Das heißt, wahrscheinlich sind es noch mehr gewesen.
Genau, denn dieser Katalog heißt Gazetteer of Decoys, Photographically Confirmed.
Also Ortsverzeichnis fotografisch bestätigter Attrappen. Dieser Katalog ist von 1944.
Es wird dann natürlich noch eine ganze Menge gegeben haben, die eben nicht erkannt waren oder auch vielleicht bis Kriegsende gar nicht erkannt wurden.
300 Scheinanlagen also, die durch die Luftaufnahmen von der Royal Air Force als solche erkannt und bestätigt wurden, werden darin aufgeführt.
Diese Zahl, da wird öfters diskutiert halt. Also diese 300 haben wir mal irgendwann genannt, vor Jahren schon, weil es eben über diesen Katalog nachgewiesen ist. So, dann ging ein Aufschrei durch die anderen Forscherkreise im Prinzip. Nein, das waren viel mehr, aber weisen kann es keiner letztendlich. Also es werden ein paar hundert gewesen sein. Ich sag mal, vielleicht als 500, ich kann es echt nicht sagen.
Nach Abzug der Wehrmacht, nach Abzug der Feuerwehr, nach dem Eintreffen der Alliierten ist die Nachtscheinanlage in Velbert binnen kürzester Zeit von den Anwohnern des Rottbergs recycelt worden. Das Holz, die Stromleitung und natürlich auch die Eisenbahnschienen.
Für Elektrofirmen der Umgebung war die Scheinanlage nun ein willkommener Lieferant für Kabel und Leitungen, die es sonst so gut wie nicht zu beschaffen gab. Wir haben noch kilometerweise hochwertige Kabel rausgerissen und aus der Erde geholt.
Bis auf den Bunker war bald alles verschwunden. Und was nicht mehr da ist, ist schnell vergessen.
Die Scheinanlagen sind in der historischen Betrachtung wirklich in ein Loch gefallen. Ich kann das nicht anders sagen.
Warum?
Ja, warum? Ich denke, dass es so in der Kriegsgeschichte 1000 andere Dinge gab, die die Leute für markanter und wichtiger gehalten haben.
Ein weiterer Grund ist, dass die Alliierten lange kein Interesse daran hatten, das militärische Wissen darüber zu veröffentlichen. Noch 1951 hielt Churchill es für unangebracht,
jetzt alle die Methoden zu beschreiben, die zur Irreführung des Gegners angewendet wurden.
Britische und amerikanische Archivunterlagen zu Scheinanlagen, deutsche wie Alliierte, die es natürlich auch gab, wurden erst 1977/78 zugänglich. Seitdem wird dazu vor allem in England publiziert. Seit 2011 hat die historische Bearbeitung der Scheinanlagen auch in Deutschland begonnen.
Von Hobbyhistorikern. Günther Keller forscht zum Scheinbahnhof Brasilien. Jürgen Lobeck und seine Kollegen zur Krupp'schen Nachtscheinanlage. In den Fokus von akademischen Historikern sind Scheinanlagen hierzulande bis heute nicht gekommen. Später am Abend bringt mich Josef Nitvorok zurück an den Essener Hauptbahnhof. Und während wir eine kleine Landstraße entlangfahren, sehe ich auf einmal selbst, wie viele Hinweise auf die Geschichte hier noch rumliegen.
Das sind Schienen, ach.
Weidezaunpfähle, die Kühe davon abhalten, auszubüchsen. Statt horizontal, vertikal in den Boden gerammt. Nichts verschwindet spurlos. Manche Dinge erfüllen einfach einen neuen Zweck.
Tut das dann Ihrem Historikerherz weh, dass die Schienen da so vor sich hin verrotten?
Nein, man kann nicht alles aufbewahren.
Gefälschte Stahlwerke und Bahnhöfe. Die vergessene Geschichte der Scheinanlagen. Ein Feature von Rebecca Endler. Mit Zeitzeugenberichten von Julie Figge, Kurt Grätke, Erwin Klemm, Horst-Günther Kochscheid, Günther Lobeck und Karl Winterberg. Es sprachen Michael Kamp, Matthias Ponnier, Hans-Gerd Kilbinger, Thomas Balou-Martin, Justine Hauer und die Autorin. Ton und Technik Eva Pöpplein und Roman Weingart. Regie Susanne Krings. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.